Watchlist. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
Hallo, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Watchlist, unser Serienpodcast. Und mit uns meine ich nicht mich und meine zahlreichen, schillernden Persönlichkeiten, sondern ich meine natürlich Marcel Mann. Guten Tag.
Guten Tag, Monika.
Genau, und Monika zum Beispiel. Ich grüße dich zurück. Monika zum Beispiel, eine meiner schillernden Persönlichkeiten. Monika, möchte ich fast sagen, ist die schillerndste meiner Persönlichkeiten, oder? Monika klingt nach so einem richtigen Partybeast, die am Wochenende auch mal die Sau rauslässt.
Ich würde nicht sagen, dass die Hugo-saufende Monika eine besonders schillernde Persönlichkeit deinerseits ist. Ich würde sagen, die meisten deiner Persönlichkeiten sind eher so Schlendriane.
Ah
und
ja.
Es ist mir negativ aufgefallen und ich bin da auch, also ich bin dran. Das Konsequenz,
Intervention.
Dass du, deine Cancelung steht kurz bevor und Verwandtschaft und entfernte Bekannte werden es mir danken.
Okay, da bin ich sicher. Aber wir haben ja jetzt dank Xavier Naidoos Beispiel gelernt, man kann auch wieder entcancelt werden. Ne?
Also genau.
Alles
man kann
ist
richtig
möglich.
Viel Scheiße bauen und einfach dann sagen, ich habe was gesagt, fand ich nicht so gut. Sind wir wieder cool?
Ja.
Und dann sagen wir alle, ja, kein Ding, voll okay.
Toll.
Du musst auch gar nicht beweisen, dass du es ernst meinst. Und es muss ja auch immer erst deine eigene Familie betreffen, bevor man die Meinung ändert. Also tut der Krieg uns jetzt auch allen gut. Danke nochmal, alles Gute, wir sehen uns am Buffet.
Wirklich, hei. In diesem Podcast
Xavier Naidoo war genau unsere Musik, Mona, genau unsere Musik.
Es war unser
also,
Lied auch, also, ja.
Ja, hör mir auf, als wir immer, was haben wir denn in der Kabine immer gehört, bevor wir aufs Feld raus sind damals, im Sommermärchen, was haben wir beide, ey, das haben wir
ohne
immer
das,
gehört, als wir waren ja beide im Sturm, wir waren ja Doppelsturm.
Ja, ich weiß, und wir wären nie so gut gestürmt, hätten wir diesen Song, hätte er uns nicht quasi getrieben wie auf einer Wolke vorwärts, dann wäre das nie passiert.
Ja.
Ne? Also wir müssen sagen, es ist übrigens kein Fußball-Podcast, den ihr hört und auch kein Gossip-Podcast. Es ist natürlich ein Serien-Podcast mit gossipschen Anteil, möchte ich sagen.
Wir hatten eine Serie von Fußballerfolgen, hallo?
Also, auch das, natürlich.
Unverschämt. Alles wird mir genommen.
Ja, ich weiß, so ist es nun mal, es tut mir leid. Es ist ein Serienpodcast, denn Marcel Mann ist unter anderem Synchronsprecher und daher im Serienuniversum zu Hause und synchronisiert natürlich die ein oder andere Serie, die wir hier auch besprechen. Zusammen sind wir aber auch noch eine Kleinigkeit, also außer natürlich Traumsturm, ist ja ganz klar, sind wir noch was anderes.
Zusammen sind wir nicht nur Mona und Marcel, sondern Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von meiner Hausverwaltung.
Oh nein, hast du...
Den Dicks. So. Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Es ist mal wieder was passiert. Was habe ich gelacht? Leute, es wird kurz privat, aber ich muss das teilen. Es ist einfach zu schön. Also, wir erinnern uns, ich bin 2019 vom Hinterhaus ins Vorderhaus gezogen.
Ja.
Und während ich dann im Vorderhaus schon ein bisschen gewohnt habe, hat die Hausverwaltung gewechselt. Also fand der Umzug noch unter dem Dach der alten Hausverwaltung statt, mit der immer alles gut war. Aber die neue Hausverwaltung hat mir dann eine Nebenkostenabrechnung geschickt für meine Hinterhauswohnung und gleichzeitig für meine Vorderhauswohnung. Fürs Vorderhaus alles easy peasy, alles okay. Problem, im Hinterhaus hatte ich nie eine Nebenkostenabrechnung. Und zwar von 2008 bis 2018 nicht, denn es ist was ganz Verrücktes. Ich hatte einen alten Mietvertrag mit einer Brutto-Kaltmiete, was bedeutet, die Nebenkosten sind alle in der Miete mit eingerechnet und ich zahle selber extra Gas, Wasser, Strom und sowas. Strom und Gas auf jeden Fall, Wasser weiß ich jetzt nicht. Aber das war alles sozusagen, da wurde die Miete ein bisschen aufgerundet und da war das alles mit drin. Das habe ich dann auch der Hausverwaltung erklärt. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich hatte nie eine Nebenkostenabrechnung. Ich glaube, es liegt daran, dass ich so eine Kaltmiete habe und hier ist der Mietvertrag. Und es wäre ja der vorherigen Hausverwaltung aufgefallen, hätte ich sozusagen die Zeche über 10 Jahre lang gebraucht.
Glaube ich auch.
Das hat sie gar nicht interessiert. Nein, das hat sie nicht interessiert. Dieser Mietvertrag, der für alle Menschen geschrieben wurde ab 9 Jahren, weil das ist ein Ankreuzmietvertrag, war viel zu kompliziert. Das steht eindeutig angekreuzt, alles ist enthalten. Nee. Wenn man das nämlich rückwärts und im Vollmond liest, bedeutet das
was
ganz anderes.
Was ganz was anderes.
Und Das war der Moment, wo ich dachte, okay, mit Argumenten und Logik komme ich hier anscheinend nicht weiter.
Ja.
Dann habe ich auch nochmal telefoniert und gesagt, also ist mal ganz im Ernst, wie dumm glauben Sie denn, ist die Hausverwaltung davor gewesen, dass die sich so viel Geld über eine Dekade lang erklären lassen? Und die so, aber jeder hat Nebenkosten, jeder, egal wo, von Südpol bis Island.
Und ich eben.
Was machen Sie nochmal beruflich, liebe Frau von der Hausverwaltung? Nicht unbedingt jeder. Also, welcome to your new job. Und ich war immer freundlich und höflich und irgendwann dachte ich, ich gehe jetzt mal zum Mieterverein und habe mich beim Mieterverein angemeldet. Weil ich habe auch meinen Nachbarn den Vertrag gezeigt und alle so, nee, du musst keine Nebenkosten nachbezahlen. Hä?
Ja.
Nein.
Ja.
Das eine, der Mietvertrag hat 4 Seiten und ist zum Ankreuzen.
Süß. Wirklich.
Ja. Und dann hat der Anwalt beim Mieterverein hat so gelacht. Und hat gesagt, also das ist ja, es passiert vieles hier, aber das ist wirklich süß. Es passt, also ganz ehrlich, wir schreiben denen jetzt was, dass das Quatsch ist. Und dann, egal was kommt, das ignorieren sie jetzt einfach. Weil sie müssten im Zweifel, die können sie mahnen. Aber jeder kann jedem eine Mahnung schreiben. Das bedeutet nicht, dass man was bezahlen muss. Die müssten sich verklagen.
Nämlich.
Und der Moment wäre schön, da könnten sie mich auch einladen. Dann könnte ich sehen, wie der lachende Richter laut den Mietvertrag vorliest und fragt, was alle Anwesenden beruflich machen. Und dann habe ich das so gemacht. Und jetzt kam neulich eine Mahnung und eine Zahlungsaufforderung. Die letzte Zahlungsaufforderung.
Ja.
Es gab mal eine, die habe ich natürlich dann, habe ich gesagt, ja, ihr seid bescheuert. Und jetzt kam die.
Ja, klar.
Und ich dachte kurz mal, oh Moment, das ist jetzt so ein Trigger-Moment. Mich regt es dann auf, dass die das einfach, dass die nicht locken lassen,
obwohl
es so eindeutig
ist. Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich ignoriere das. Aber dann, in so einem lichten Moment, dachte ich,
Gott.
Moment, ich schreibe jetzt einfach der alten Hausverwaltung und frage, wo denn eigentlich meine, einfach mal offiziell, wo denn eigentlich meine Nebenkostenabrechnungen von den Jahren davor sind. Die würde ich gerne mal haben. Und dann schrieb die einfach zurück. Es gibt keine Nebenkostenabrechnung. Sie haben eine Brutto-Kaltmiete. Meinen Sie fürs Vorderhaus jetzt? Und dann dachte ich, danke, das ist alles, was ich haben wollte schriftlich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, ich meine schon für die jetzige Wohnung, lieber Herr netter Hausverwaltungsmensch, für die jetzige Wohnung, weil folgende Briefe trudelten bei mir ein und Forderungen.
Ja.
Und dann sagt er nur, es ist jetzt nicht mein Fall. Ich darf mich da jetzt nicht dazu äußern.
Ja,
ich sag mal so, ich habe dem Hausbesitzer mal alles weitergeleitet.
Okay,
es dann mal zur Kenntnis nehmen, was da so los ist. Und ich denke, jetzt habe ich, von meiner Seite habe ich alles getan. Aber ganz ehrlich, ich mache da sowas von eine Comedy-Nummer draus, dass Leute es gibt ja Leute, die wollen das nicht einsehen und ich muss ja Leuten nicht ihren Beruf erklären. Und wenn ich im Unrecht bin, was ich jetzt nach mehrmaliger Rücksprache mit verschiedenen Menschen nicht bin, wenn ich im Unrecht bin, bin ich der Erste, der das bezahlt. Überhaupt kein Ding. Aber wenn Leute trotz Beweis einfach nicht sehen wollen, dass sie sich verdient haben, finde ich irgendwie putzig. Ich habe wirklich, ich rahme mich mir ein.
Süß.
So.
Ja,
ich möchte an
das finde ich großartig.
Die Hausverwaltung grüßen.
Gut.
Den Auftritt lasse ich mir nicht hingehen.
Nee, also da bitte in den tollsten Anzügen auch so ein kleiner Anna Delvey-Moment. Und also, das wird doch toll. Das ist dein Laufsteg.
I do not have time for this.
Ja.
I do not have time for you.
Ja.
Liebe
das
Dicks.
Das ist doch dein Auftritt.
So heißen die manchmal.
Finde ich schön.
So, liebe
Find
Grüße.
Finde ich großartig.
An die Hausverwaltung am Gasometer in Schöneberg.
Aber das ist doch großartig auch an deinem Job. Du kannst das ja immer verwenden. Ne? Also es ist ja alles auch eine Inspiration auf eine Art. Dann schreibst du dann Comedy-Programm drüber, die Leute lachen und die Welt ist in Ordnung. Finde ich großartig.
Wohnen Sie noch oder mahnen Sie schon?
Ja,
das ist genau. Marcel Mahn, jetzt auf Tour.
Wunderbar, wir haben es doch. Also da steht doch schon eine komplette Tour. Ich bin dabei. So, den Anwaltspodcast mit Marcel Mahn hören Sie dann.
Ich hätte so viele Ideen für Podcasts mit dir.
Finde ich großartig. Den hören Sie also dann im Laufe des nächsten Jahrzehnts. Und jetzt widmen wir uns wieder unserem Serienpodcast. Heute nämlich mit einer neuen Folge. Da hast du den Titel gelesen und hast gedacht, White Hot. It's me. Ich sehe mir diese Folge jetzt
Story
mal an.
Of my life.
Ja, denn ich bin White Hot. Hallo, ist die Serie über mich.
Das ist mein Verhältnis zu Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50 ist White Hot. So, aber nein, wir reden heute über White Hot und warum man die neue Netflix-Doku über den Aufstieg und Fall von Abercrombie und Fitch sofort angucken sollte.
Wow.
Wirklich. Leute, habe ich vorhin im Zug gemacht, ja. Gestern noch in Paderborn in der Uni gespielt. Ich musste jetzt Comedian werden, um eine Uni zu betreten. So, und jetzt Shoutout an Hörsaal-Comedy. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich fand es toll. Andere Leute haben auch Probleme. Ich dachte, oh, ich war kurz mal abgelenkt.
Schön.
Also, Mona, schnall dich an. It's all about the fashion.
Okay.
Abercrombie und Fitch kennt man wahrscheinlich, also du kennst das vor allem, mhm. aber andere kennen das wahrscheinlich, durch auffällige Werbeplakate und Tüten. Mhm. Es ist meistens so ein schon smooth rasierter, mhm. Gerippter männlicher Oberkörper,
ja, ja, ja.
der auf so einem neutralen Hintergrund posiert.
Ja.
Und auf dem Sixpack steht dann in riesigen Buchstaben, Est 1892, Abercrombie and Fitch, New York.
Mhm.
Und man begegnet auch so gerne so einer riesigen Schlange von Teenagern oder begegnete man, die vor diesen Stores ja. in Schlange standen und warteten und sich mit den leicht bekleideten Angestellten, die davor Spalier standen,
ja,
fotografieren wollten.
Stimmt, ja, ja,
ja. Das war meine erste Erfahrung mit Zwangsprostitution.
Ja,
ja. Das klingt jetzt, bis auf das Wort Zwangsprostitution, klingt es harmlos. Aber in den vergangenen Jahren, und das wusste ich nicht, das habe ich wirklich erst durch die Doku erfahren, gab es immer mehr Vorwürfe gegen dieses mhm. Modehaus.
Mhm.
Und die neue Netflix-Doku bringt die Skandale rund um den ehemaligen Fashion-Riesen an die Öffentlichkeit, thematisiert, oh Wunder, Rassismus und Sexismus innerhalb der Firmenkultur.
Mhm.
Und ja, wie soll man das sagen, denn Exklusion war die Wurzel des Erfolgs.
Ja.
So hört
oh
man
Gott.
In einem Interview einen ehemaligen Mitarbeiter sagen. Und die Doku, ja, die wirklich diese Woche bei Netflix rauskommt, gibt erschütternde Einblicke, oder rauskam, gibt erschütternde Einblicke in das Schaffen des Labels.
Wahnsinn. Jetzt, wo du es sagst, habe ich das am Rande mitbekommen, dass es da immer wieder so Sachen gab, aber ganz genau bin ich auch nicht drin. Deswegen gut, dass wir das hier besprechen. Ich habe sie auch noch nicht gesehen auf Netflix, ist mir noch nicht entgegengesprungen. Also gut, dass du mir wieder hier so eine Perle rausgepickt hast. Und um uns mal einzustimmen auf die folgende Podcast-Folge und auf die folgende Serie, hören wir doch jetzt mal in den Trailer rein, liebe Leute. Los geht's.
You know that you're getting close when you're hit with the smell of Abercrombie.
The nightclub beats and bare-chested guys.
It was such a pop culture phenomenon.
It was an all-American look. And I considered myself an all-American girl.
Oh, make me over.
Abercrombie and Fitch said, we go after the cool kids. If they didn't look a certain way, they didn't belong in our clothing. Are we exclusionary? Absolutely.
As a manager, you have to recruit good-looking people. And this is what good-looking is.
Young, thin, and white.
Abercrombie rooted themselves in discrimination at every single level. There's a reason people liked that brand. Exclusion is part of our society.
They were also firing people on the basis of their looks.
Abercrombie said it wasn't that we were being racially discriminated against, it was that we weren't good looking enough.
They literally made so much money.
Exclusion was the root of their success.
They had a no headscarf policy.
Abercrombie went all the way to the Supreme Court.
All American doesn't mean all white.
Abercrombie knew that they had a lot to hide. We have some really troubling behavior.
The story was an indictment of where our culture was.
They didn't invent evil. They didn't invent class. They just packaged it.
It's a fashion world. It's fashion.
Fashion is our business. Fashion. Ich trage jeden Tag Fashion. Viele machen ja FKK, die können sich jetzt nicht so damit identifizieren. Nee. Aber ich und du, du und ich, alle anderen auch, die wir kennen, tragen Fashion.
Ja, so. Ja, wir tragen Fashion, aber hallo.
Weißt du noch, als du das erste Mal bei einem mhm. Abercrombie und Fitch Laden warst?
Mhm. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal war. Ich weiß, vielleicht war das der erste so richtig in Deutschland. Kann das sein, dass ich in München war ich da zum ersten Mal. Und ich weiß noch, dass Abercrombie und, also naja gut, naja klar, außer man ist natürlich irgendwie Touri in irgendwelchen großen Metropolen der Welt und dann geht man natürlich da rein, weil es das nie zu Hause gab. So war es halt, ne? Die Erinnerung habe ich. Oder gibt es einen Abercrombie Fitch, den gibt es nicht in Deutschland. Und dann das erste Mal meine ich, dass ich in Deutschland in dem Laden in München war. Und was mir ja immer auffiel, ist, dass wenn man schon diese Einkaufspassage entlang geht und ich weiß nicht, dem näher kommt dieser Geruch, diese ganze Einkaufsstraße roch sogar draußen nach diesen Parfums, die da immer haben, nach diesem Laden. Es ist immer mir der Geruch in Erinnerung geblieben bei Abercrombie & Fitch, weil das alles so krass gerochen hat immer. Das weiß ich noch.
Ich erinnere mich auch daran, als ich in Hamburg irgendwann lang lief, dachte ich, hier muss irgendwo ein Abercrombie-Laden sein.
Ja.
Und dann kam ich um die Ecke, dachte ich, ach da steht nämlich ein nackter Mann mit Hose.
Ja, so, genau, das genau. War, ja,
aber zum ersten Mal war ich 2011, als ich nach Kanada geflogen bin. Das war so meine erste richtig große Reise, so alleine. Aha. Und da war ich dann, weil ich habe da Freunde besucht, die ich in Berlin kennengelernt habe und die hier gelebt haben. Und dann war ich in so einer Mall, in so einem Abercrombie und Fitch Laden. Und da war ja, das war so dunkel und so wahnsinnig laut, die Musik.
Ja.
Das war wie so ein Club und von außen war das, das sah immer aus wie so ein Strandhaus, was noch nicht für den Sommer offen ist. Weil das war so diese, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Blinds, also diese Lamellen. Fensterläden, so. Genau, und das wirkte immer wie so ein Strandhaus. Es gab eine Glühbirne in diesem Laden.
Und ansonsten die muss reichen.
Musik. Und die Mitarbeiter haben dich immer gepflogen, ignoriert. Und die Klamotten mochte ich gar nicht so gern. Aber dieses Parfum, weil es das noch überhaupt nicht in Deutschland gab, das habe ich gekauft. Und das habe ich auch eine Weile benutzt, bis es hier nach Deutschland auch kam und es immer mehr Leute trugen. Und dann konnte ich es nicht mehr riechen. So.
Aber
neulich habe ich jemanden getroffen, bei Nina Queers Party. Und der roch gut.
Natürlich.
Und da habe ich gefragt, was hast du denn für ein Parfum? Also es war kein Fremder, den ich angesprochen habe, sondern jemand, den ich schon kannte. Also, ach, das ist das und das von Abercrombie. Ich so, das gibt's immer noch? Und okay,
ja
wenn man es lang nicht riecht, es riecht immer noch gut. Aber sobald zwei Leute zu viel getragen haben im Quartal,
dann wird's unangenehm. Und auch, es war sehr penetrant.
Und irgendwann verschwand Abercrombie & Fitch. Irgendwann war das weg. Und jetzt weiß ich, warum. So, weil das war total harmlos, der Start von Abercrombie & Fitch. Und eigentlich fing das amerikanische Label ganz unscheinbar an. Konzipiert für den abenteuerlichen Gentleman. So abenteuerlustigen Gentleman. Verkaufte Abercrombie seit 1892 unter anderem Poloshirts, Jagdbekleidung und Angelausrüstung. Also so eher so Outdoor-Klamotten und sowas. Aber für die, so die Upper Class, für die Preppy People. Und das Wort Preppy kannte ich vorher auch nicht. Aber das bedeutet so ein bisschen, ja, im Grunde genommen weiß, Upper Class, Internat, Rudern, Polo, sowas.
Die
Firma dann, und nachdem die Firma dann in den 70er Jahren bankrott ging, klar, weil der Markt ändert sich halt, änderte sich das Marketing erheblich und vorerst mit einem riesigen Erfolg. Doch du kennst das Sprichwort, wer hoch fliegt, fällt tief. So.
Ja.
Und die Doku handelt hauptsächlich von Rassismus bis sexuelle Belästigung. Und dieser Boom von Abercrombie & Fitch kam halt nicht ohne große Probleme, weil das neue Image von Abercrombie & Fitch war so definiert. Jung, sexy, cool und vor allem amerikanisch. Mhm. Also dieses Amerikaner-Gefühl. Und an für sich ist das ja kein Problem. Jedoch wurden diese Werte von vom ehemaligen CEO Mike Jeffries sehr problematisch definiert. Beispielsweise, ich fand es absurd, weil Rassismus, man ist ja mittlerweile schon so abgestumpft und denkt, Rassismus ist überall langweilig, aber wenn es einen nicht betrifft, kann man das sagen.
Ja,
jetzt kommt's. Also, es durften beispielsweise nur junge, attraktive Menschen eingestellt werden und die Definition von jung und attraktiv wurde in einem wirklichen Guideline-Buch festgehalten.
Die Angestellten
wurden wöchentlich nach ihrem Aussehen bewertet. Ohne ihr Wissen. Und wenn das Aussehen gegen die Guidelines ging, wurden sie gefeuert. Ohne dass man ihnen gesagt hat, warum. Sie wurden einfach nicht, sozusagen ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Und viele POC-Mitarbeiter durften überhaupt gar nicht erst als Verkäufer arbeiten und sollten sich ausschließlich um das Lager kümmern, wo sie von der Kundschaft nicht gesehen werden konnten.
Wahnsinn.
Und man denkt sich, what the fuck?
Ja.
Okay. Das war die eine Geschichte. Da kamen viele Mitarbeiter zu Wort, die gesagt haben, irgendwann habe ich halt nachgefragt, warum werde ich nicht eingesetzt? Ja. Warum bekomme ich keine Stunden? Was ist da los? Ja. Und dann war dann einfach ein schwarzer Mitarbeiter zu viel im Laden.
Ja.
Und es passte dann nicht mehr in dieses All-White, Golden Retriever, ja. Range Rover ja. fahrendes. Ja. Wir sind Ende Highschool, Anfang College Zielgruppenbild.
Ja. Oh,
und dann gab es auch T-Shirts mit rassistischen Prints. Ja, ich kannte die T-Shirts nicht. Ich habe von denen noch nie, die wurden mir dann vorgestellt und ich dachte, wow, ihr habt euch nie, also da war ein Prinz dabei, wo man ganz klar sagt, ey, ich würde es nicht auf ein T-Shirt drucken.
Ja.
Und also wirklich vor allem anti-asiatische Prints.
Okay.
Und Vorwürfe sexueller Belästigung durch den Fotografen Bruce Weber, der hauptsächlich die Kampagnen schoss, und eine Klage, die bis zum höchsten Gericht, also zum Supreme Court der Vereinigten Staaten ging, sind weitere Skandale, über die die Netflix-Doku spricht. Und hierzu wurden halt ehemalige Angestellte interviewt.
Ja.
Wir sehen erst sozusagen die Leute und irgendwann wird klar, das sind ehemalige Angestellte und dann werden Bilder gezeigt von früher und Privataufnahmen und sowas. Und die erzählen persönliche Geschichten und geben halt auch so Geheimnisse von Abercrombie und Fitch preis, wo man sich denkt, what the fuck,
ach,
was
Wahnsinn.
Hat, also was war da kaputt?
Ja. Ja, Wahnsinn. Also das mit den, dass sie natürlich nur eingestellt wurden, wenn die sexy aussahen und so einem gewissen Bild entsprachen, das meine ich, dass ich das noch auf dem Schirm hatte. Und das mit den Prints meine ich auch, wobei das kann auch sein, dass ich das verwechsel mit diesen United Colors of Benetton oder so, die ja irgendwie dann auch, ich sag mal, ein rassistisches T-Shirt zu viel gedruckt haben und seitdem ja auch im Erdboden versunken sind. Aber ich finde, bei Abercrombie & Fitch ist das so heimlich passiert. Weißt du, der hätte jetzt einen neuen Marke gründen können und ich hätte gedacht, ach guck mal, wie cool. Weißt, ich habe das gar nicht, also das hätte ich natürlich, wenn ich das weiß, dann kaufe ich das natürlich nicht. Und wie du sagst, das war auch immer nie mein Klamottenstil. Aber oder das ist so still und heimlich passiert, zumindest für uns hier in Deutschland. Auf einmal war das einfach weg, aber dass das so eine Ausmaße hat, das ist ja furchtbar, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen.
A&F, so wie wir Insider
Firma nennen.
Ich will jetzt nicht immer das Namen voll aussprechen. Die war ja auch in Deutschland oder Europa nie so riesig.
Ja.
Aber das war in den USA ein Lebensgefühl.
Okay.
Das war eine Mischung aus Calvin Klein, was hochpreisiger war, und Ralph Lauren, der diesen Preppy. Ralph Lauren ist schon so, wenn ihr jetzt mal googelt, Ralph Lauren Werbekampagne, genau das ist, was ihr da seht, das ist das, was ich meine mit Preppy.
Ja.
Also Internats-Schüler-Outfit-mäßig, was ich super attraktiv finde an jungen Männern.
Ja.
Also in meinem Alter. Gott, ich will mich jetzt nicht in den Text. Jetzt werde ich gleich gecancelt.
Ja,
Pedro Marcel is on the loose. Ja, also, ja, genau. Männer in meinem Alter,
sehr schön.
Also zwischen, was soll ich da sagen, 17 und 170. Und häufig kommen die ja leider auch mit einer komischen Bruderschaftsgesinnung oder mit so einem jungliberalen Anstrich daher, finde ich ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber optisch mag ich es gerne. Aber nicht unbedingt weiß.
Ja.
Also die müssen jetzt nicht weiß sein, sondern das kommt mir sowieso, weil ich da nicht so drauf konditioniert bin, überhaupt oft nicht in den Sinn.
Ja.
Man muss sich das mehr bewusst machen,
genau.
dass die Exklusion von Leuten, die nicht weiß sind,
das
auch zur Kenntnis zu nehmen, weil sie findet schon statt.
Genau, genau.
Und nur weil es uns nicht betrifft,
das ist unser Privileg.
Dann heißt es nicht, dass es nicht da ist.
Genau.
Aber ey, da kamen Geschichten an den Tag, wo ich dachte,
kann nicht sein, oder?
Zum Beispiel der Fotograf, der wirklich tolle Fotos gemacht hat. Im Grunde genommen, wenn man es heute sieht, ist es schwuler Softporn.
Ja.
Also ich finde es ein Wunder, dass so viel Mode verkauft wurde mit Fotos, wo Leute nicht angezogen waren.
Stimmt, wa?
Und gar keine Klamotten trugen.
Ja.
Und das war ein solcher Trend in den USA, dass es war so ein Statussymbol und alle haben sich das gekauft und das war total wichtig.
Ja.
Aber der Fotograf hat die Models halt auch immer betatscht und manche Models haben gesagt, okay, der hat zu uns gesagt, wir sind so ein bisschen angespannt, er muss jetzt mit uns so eine Übung machen und dann hat er uns sozusagen die Hand auf die Brust gelegt und ging die Hand immer tiefer und er sollte irgendwann sagen, wann wir uns nicht mehr wohlfühlen und von diesen, ich würde mal sagen, mittlerer Westen, All-American White Boys Model hat gesagt, the hand never moved with me.
Okay.
Und das fand ich dann so süß, wie ich dachte. Also klar, okay, er hat, sag mir einfach, wann du dich unwohl fühlst.
Jetzt.
Und hat einfach die Hand festgehalten und sie hat sich nie bewegt.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr schön. Und da wurden auch immer Models genommen, die halt so einen gewissen Amerikaner-Anstrich hatten. Also so irgendwie College Boys Boy Next Door, aber trotzdem so dieses übertrainierte und sehen die ja aus wie in Marmor gemeißelte Jünglinge.
Ja, ja, ja.
Also wirklich, ich würde ja, was würde ich dafür geben, einen Tag lang mal so gut auszusehen? Und die waren auch die ehemaligen Models, die waren sehr unterhaltsam und lustig und halt jetzt erwachsene Männer. Und dann haben die halt erzählt, dass sie oft sozusagen eingeladen wurden, dann auch auf so auf sein Privatanwesen. Und wenn die abgelehnt haben, kam 4 Minuten später der Anruf, die nächste Kampagne, sorry, ihr könnt abfahren, ihr werdet.
Ja.
Und das finde ich so krass. Ja, na klar. Und dann halt die MitarbeiterInnen auch von den Läden, die dann wirklich irgendwann Klage eingereicht haben. Vor vielen, vielen Jahren. Die haben sich zusammengetan, weil sie gesagt haben, ey, das geht nicht, wir werden hier gefeuert, weil wir zu Filipino sind, zu schwarz. Und als dieses Buch gezeigt wurde, was alles geht und was nicht geht, dachte ich, das ist halt echt illegal.
Ja.
Und wie bei Inventing Anna hat sich eine Journalistin dahinter geklemmt und hat das wirklich jetzt aufgedeckt.
Ah, krass.
Und die spricht natürlich da auch.
Ja.
Und eine, das war ein krasser Fall, das war von einer jungen Amerikanerin mit muslimischem Glauben, die hat Hijab getragen. Und das hat irgendwann, wurde die dann halt ausgeschlossen von der Arbeit. Und das ging zum Supreme Court. Und der hat natürlich dann entschieden, dass das gar nicht geht. Das ist Diskriminierung nach Gesetz so und so seit 1968, was weiß ich, gibt's das. Und das ist jetzt mittlerweile in den Geschichtsbüchern.
Ach, krass.
Und das hat mich so ein bisschen angefasst, dass die Frau auch gesagt hat, ich habe es so weit geschafft.
Ja.
Ich bin jetzt Teil der Geschichtsbücher der USA, weil ich einen Präzedenzfall geschaffen habe im Einzelhandel.
Ja, Wahnsinn.
Und, das dachte ich, okay, es ist so krass.
Ja,
und die Mode, es ist also interessant, einfach so ein Stück Zeitgeschichte zu betrachten, weil das gibt es halt nicht mehr. Hollister gehörte auch zu Abercrombie und Fitch. Das war auch Teil des Unternehmenskonglomerats. Aber auch der Chef hat sich sozusagen nicht vergangen an jungen Männern, aber hat schon seine Macht ausgenutzt.
Ja,
und
so.
Bekommt auch ein bisschen eine Nähe zu Jeffrey Epstein, kommt auch daraus. Alles ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Ist eine interessante Doku, die nimmt erst so, also ich würde mal sagen, im ersten Drittel wird halt erklärt, was ist Abercrombie & Fitch, was ist A&F, und dann kommt so langsam raus, was da so vorgefallen ist, und man denkt sich, okay, also ihr habt so viel Dreck am Stecken, und dann ist der Chef irgendwann, es war eine Aktiengesellschaft auch, hat der Chef sich ausbezahlt und hat das Unternehmen verlassen.
Weißt du, das ist immer das Geilste. Und das machen die dann so, die springen dann, die verlassen dann das sinkende Schiff, ne? Und aber mit halt einem Sack voll Kohle. Und wenn es nicht mehr reicht, sind die vorher schon in der nächsten Firma und keiner fragt mehr. Weißt du, das ist doch wirklich das eine, fahren sie gegen die Wand. Und die wenigsten werden ja so gecancelt für alle Ewigkeiten, dass sie nirgendwo mehr arbeiten können. Nee, was kriegen die nächste Vorstandsposition beim nächsten Unternehmen? Und dann machen sie da ihre Millionen weiter. Und da denke ich immer, also das ist alles immer so geheuchelt, da kriege ich Wut.
Ja, also es ist auch absurd, weil der Chef ist einfach, irgendjemand sagt ja auch, he was a freak. Really, actually, he was kind of weird.
Oh Gott.
Und wenn ich liebe dieses, die haben einfach teilweise solche witzigen Akzente, weil die halt auch aus ländlicheren Gebieten kommen, die Models oder irgendwas. Aber das war wirklich, da kamen sehr viele unterschiedliche Menschen zu Wort, die sich halt auch nicht kennen, weil der Verkäufer kennt ja nicht das Model, es sind ja unterschiedliche Fälle.
Ja.
Aber das war richtig witzig. Und dann sieht man Fotos von dem Chef, wie es anfing und dann so zum Ende. Und irgendjemand sagte, er hat wirklich versucht, die Jugend einzufangen. Und ich würde mal sagen, nicht jede kosmetische Operation ging gut.
Oh Gott.
Er sah am Ende, er sah aus wie wirklich, also Siegfried und Roy gemorpht an ihren wirklich schlechten Tagen.
Oh nein,
boah, also Harald Glöckner hätte auch gesagt, also das ist wirklich nicht mehr natürlich.
Oh Gott, dann muss es ja wirklich schlimm gewesen sein. Ich finde es total spannend, weil wie gesagt, ich habe das nur ganz am Rande mitbekommen, nur die Spitze des Eisberges, und dass das so eine Kreise gezogen hat, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Finde ich sehr, sehr spannend. Gibt es jetzt also beim Netflix drinne?
Es gibt bei Netflix drin, es ist eine Folge, also es ist eine 90-minütige Doku, aber die habe ich heute gesehen, dachte, da müssen wir drüber reden. Ich finde die so gut. Und wenn ihr das jetzt hört, unser Podcast, da ist das schon längst in den Top 10.
Bestimmt.
Das ist, also aktueller als jetzt das Angucken geht nicht. Das kam am Wochenende raus.
Sehr gut. Ja. Und du hast es ja schon wieder gesehen und hast drüber berichtet hier in unserem Serienpodcast. Was ist
live
das?
Live vor Ort, ich bin die Antonia Rados der Serie.
Das bist du wirklich, das muss man wirklich auch mal so sagen. Hut ab, möchte ich sagen. Und Und das, ja, bei einem, man muss es ja jetzt so sagen, bei einem Zustand von Netflix. Netflix hat ja zum ersten Mal Abonnenten und Abonnentinnen verloren. Hast du das mitbekommen? Es war ein großer Einschlag, 100.000 oder sowas.
Ja, aber ich dachte, ist das jetzt, also ja. Klar passiert das. Ich hätte jetzt mal, aber wäre davon ausgegangen, man hat immer mal wieder Abonnenten verloren, dann immer mal wieder welche dazu gewonnen. Aber ganz ehrlich, der Markt ist auch echt heftig übersättigt.
Ja, das ist das Ding.
Was soll man machen? Also die Leute haben auch keine 50 Euro im Monat, um sich alle Dienste leisten zu können. Ja.
Aber ich fand's krass, es war das erste Mal in der Geschichte quasi, dass Netflix jetzt oder zu viele Abonnenten verloren hat. Und wie du schon sagst, der Markt ist übersättigt. Lustig fand ich die Reaktion von Netflix da drauf. Also das muss ein Meeting gewesen sein. Also da ist die Kreativität gesprossen. Da wurden Experten eingeladen. Denn was machen sie jetzt? Netflix hat gesagt, also das wäre doch was, wenn wir jetzt das anbieten, kostenlos, aber dafür mit Werbung. Und dann habe ich gedacht, aber das ist ja Free TV. Also gut, man kann sich vielleicht noch aussuchen, was man guckt, aber habe ich gedacht, das gibt's schon, liebe Leute. Also da habe ich gedacht, da ist irgendein schlauer Hengst, ist da drauf gekommen. Ja, und das soll jetzt dann...
Ehemaliger Praktikant von Spotify wahrscheinlich.
Genau so. Und das soll jetzt dann also wohl noch dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, soll das dann wohl kommen, dass Netflix darauf reagiert und sagt, horch da mal, jetzt haben wir hier was for free für euch, dafür müsst ihr euch aber ein paar Werbespots anschauen. Bin ich gespannt, ob das funktioniert.
Ja, die Zahlen werden nicht lügen. So. Also die testen das und wenn es gar nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und ganz ehrlich, ich gucke ja Netflix, weil da kommen schon Dinge, die mich interessieren. Ich bin zum Beispiel kein Fan mehr von Disney Plus, weil da hatte ich irgendwann alles durchgeguckt, was mich interessiert hat. Und war aber auch so positiv überrascht von Sky zum Beispiel, weil die so viel HBO-Serien
war wirklich gut.
Und
aber wie du
und
sagst.
Ich habe mich aber gerade auch abgemeldet von Apple TV Plus, weil das funktioniert nicht mehr richtig auf meinem Computer. Jetzt brauche ich bald einen neuen Computer, den brauche ich sowieso. Der ist auch schon einige Jahre alt, weil ich bin sehr nachhaltig und ich benutze ihn ja auch beruflich. Und wenn der dann manchmal dieses bunte Glücksrad des Todes laufen lässt und ich einfach keinen Zugriff mehr auf was habe, dann denke ich dann zwischendurch, okay, ich mache jetzt ein Update nochmal und dann kaufe ich mir jetzt wirklich einen neuen Computer. Ja, ich habe es jetzt ausgereizt.
Das ist gut. Sicherheitskopie nicht vergessen, ne Marcel? Das sind immer die Momente, wirklich, wo man dann denkt, naja, hätte ich das mal gemacht. Also hast du schon gesagt, oder Lauflänge 90 Minuten jetzt bei Netflix, hast du schon Punkte vergeben?
Nein, ich vergebe 4 von 5 rein weißen Kaukasen.
Natürlich, wie soll es anders sein? Ja, wunderprächtig, Marcel. Wir danken es dir vom Herzen und ihr guckt die Serie. Ihr sagt euren Freunden und jeden, den ihr auf der Straße trefft, wie toll dieser Serienpodcast ist und empfiehlt uns weiter. Teilt uns gerne auch in euren Socials, in Instagram, Story und dann folgt uns gerne auf den Podcast-Plattformen, über die ihr uns hört.
Und gebt uns da tolle Bewertungen.
Ja, auch.
Bewertungen, da habe ich auch gehört, das soll gut sein. Ja. Macht das gerne.
Ja.
Und ansonsten, macht das, was ihr immer so macht.
Ja,
halt.
Ja.
Ich will da jetzt auch nicht in euren... Ihr habt eh schon genug zu tun.
Eben. Wir sind doch alle gestresst. Von daher.
Ich weiß ja um die Probleme des Volkes auch.
Ja, du bist.
Bin ja auch einer von euch.
Ja. So nahbar. Es ist wirklich Wahnsinn. Star zum Anfassen.
Ich habe noch eine Hausverwaltung.
Eben.
Das hat man auch nicht gedacht. Eben. Doch. Die Leute hätten gedacht, ich hätte ein Häuschen, wo so ein kleiner Portier drin sitzt.
Ja.
Oder wie das heißt. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt.
Doch, ist richtig.
Siehst du, so sehr am Boden bin ich geblieben, ich kenne gar nicht die Fachbegriffe. Ich kenne
gar nicht den Namen.
Society.
Wirklich. Ja. Und dann hören wir uns also in 2 Wochen wieder, ne, ihr kleinen Serienhasen. Hoppelt schön. Mhm. Tschüss.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.